Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebot, alle Lande sind seiner Ehre voll. Haben wir ebenfalls gerade gesungen vorher in einem Lied. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufes und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebot, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Was der Prophet Jesaja da gesehen hat, ist zwar nur eine Vision gewesen. Die Vision hat ihm aber Gott geschenkt. Und Gott hat dem Jesaja einen Einblick in den Himmel geschenkt. Und gleichzeitig hat Jesaja können einen Blick in so eine Art himmlischen Tempel rühren. In dieser kurzen Zeit von dieser Vision hat Gott dem Jesaja nur gerade so viel gezeigt, wie der Jesaja einigermaßen hat können verkraften. Die Jesaja ist nämlich wegen dem, was er da gesehen hat, richtig gehend zusammengebrochen. Er hat gemeint, er müsse auf der Stelle sterben. Warum ist die Jesaja wegen dieser Vision so bestürzt und so entsetzt gewesen? Die Jesaja ist da in dieser Vision am allmächtigen, heiligen Gott begegnet. Genau genommen hat er Gott nicht ganz so deutlich gesehen. Was er gesehen hat, das war eine Gestalt, die auf einem mächtigen, ehrwürdigen Thron gesessen ist. Die Gestalt muss so grossmächtig sein, dass der Jesaja sie gar nicht voll hat erfassen konnte. Was ihm aber geblieben ist bei dieser Vision, ein Leidensaum vom Gewand dieser göttlichen Gestalt hat den ganzen Tempel ausgefüllt. In dieser Vision kommen die Engel vor. Und zwar sind die Engel Seraphim. Das sind Engel mit 6 Flügeln. Mit 2 Flügeln decken sie sich die Füße ab. Mit 2 Flügeln verdecken sie sich die Augen. Und 2 Flügel brauchen sie zum Fliegen. Wie sich die Engel verhalten haben vor dem göttlichen Thron, das sagt schon sehr viel darüber aus, mit was für einem Gott, dass wir es da zu tun haben. Mit 2 Flügeln haben sie ihre Füße bedeckt, steht da im Text. Könnte das vielleicht damit zu tun haben, dass sie sich ganz einfach nicht getraut haben, vor dem allmächtigen Gott ihren ganzen Körper zu zeigen? Ja, vielleicht, weil sie sich geniert haben, weil sie sich zu wenig perfekt vorgekommen sind vor dem heiligen Gott. Mit 2 anderen Flügeln haben sich die beiden Seraphim, oder die Seraphim, wissen nicht genau, wie viele das sind, die Augen zugeheben. Auch die ausgesuchten Engelsgestalten haben den Anblick von dem grossmächtigen Gott nicht einfach so ausgehalten. Gott muss so ein leuchtendes, helles und göttliches Antlitz haben, dass man das als Geschöpf gar nicht richtig verkraften kann. Und wir wissen ja aus anderen Stellen aus der Bibel, dass wir Menschen Gott nicht von Augen können anschauen können. Wir müssen auf der Stelle sterben. Das gilt offenbar mindestens ein Stück weit auch für die Seraphim. Für was sind die Seraphim überhaupt da? Was ist ihre Aufgabe? Was machen sie da bei dieser Vision? Sie rufen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebot, alle Lande sind seiner Ehre voll. Mit dem Ausruf ehret sich Gott. Das ist ihre Aufgabe. Herr Zebot wird da übersetzt mit der Herr der Heerscharen. Und das ist ein Name für Gott, der ausdrückt, mit was für einer mächtigen Majestät, dass wir es da zu tun haben. Die Engel bezeichnet den Herr Zebot als heilig, heilig, heilig. 3-mal heilig. Dass das Heilig da 3-mal steht, das hat eine ganz besondere Bedeutung. wenn Jesus in seiner Rede vor dem Volk Israel einmal etwas ganz Wichtiges gesagt hat, dann hat er oft angefangen mit dem doppelten «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch». Und wenn er gesagt hat «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch», oder wenn das in der Bibel steht «Wahrlich, wahrlich, ich sage euch», dann kommt ein ganz wichtiger Vers, in der Regel ein Schlüsselvers. Wenn jetzt aber Heilig sogar dreimal hintereinander vorkommt, dann ist das von allergrößter Wichtigkeit. Heilig oder Heiligkeit, das ist ein Wort, das wir Menschen gar nicht voll verstehen können. Mit dem Wort Heiligkeit können wir nicht allzu viel anfangen. Wenn Gott als heilig bezeichnet wird, dann ist das nicht eben eine Eigenschaft von Gott. Das umfasst viel, viel mehr. Heiligkeit ist ein Wort, wo das Wesen von Gott bezeichnet. Gott ist Heiligkeit. Aber so wenig wie wir Gott genau können beschreiben, wenn er ist, so wenig können wir das Wort Heiligkeit umschreiben. Heilig hat etwas mit Abgesonderen zu tun oder mit etwas, was sich in allem einfach abhebt von allem anderen. Etwas, was in seiner Art vollkommen anders ist. Gott ist so völlig anders als alles, was wir von dieser Welt kennen, dass wir ihn nicht voll erfassen können. Gott in seiner Heiligkeit ist so riesengroß, dass er über das Universum herausragt. Er gehört in eine andere Welt. Uns fehlen die Worte und das Verständnis, dass wir den Begriff Heiligkeit richtig ausfüllen können. Wir können nur versuchen, die Heiligkeit so zu schreiben, wenigstens den Teil, den wir erfassen können von dieser Heiligkeit. Und zu der Heiligkeit von Gott gehört, dass er gut ist, rein, frei von jeder Unreinheit, ganz und gar perfekt, makellos. In jeder Hinsicht vollkommen und einfach viel, viel höher als wir Menschen. Voller Licht, Glanz, voller Geist, barmherzig, unbestechlich, ehrlich, ganz die Wahrheit, geradlinig, freundlich, geduldig, friedliebend, geduldig, treu, gnädig, rücksichtsvoll, voller Liebe und noch viel, viel mehr. Sachen, die wir Menschen gar nicht wissen. Und wo uns darum eben auch die Worte fehlen. Das drückt das dreifache Heilig, Heilig, Heilig ist der Herr Zebot aus. Alle Lande sind seiner Ehre voll, geht der Ausruf von den Seraphim weiter. Andere Übersetzungen reden davon, dass die ganze Erde voll sei von seiner Herrlichkeit. Und das drückt nichts anderes aus, als dass der Heilige Gott das ganze Universum und damit auch unseren Planet vollkommen ausfüllt. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht anwesend wäre. Darum ist auch nichts vor ihm versteckt. Aus dem Grund ist es zutreffend, wenn wir sagen, Gott ist allgegenwärtig und allwissend. Gott sieht in jeden Winkel von unserem privaten Leben nie. Also wir können keinen Bereich von unserem Leben von Gott geheim behalten. Und wenn wir meinen, wir können irgendetwas machen, ohne dass es Gott mitbekommt, dann gleicht das am Verhalten von einem Kind, das meint, wenn es die Augen zutut, sagt man es nicht. In dem Moment, wo der eine Seraphim am anderen das Lob über Gott zuruft, gibt es ein Beben und Rauch erfüllt den ganzen Tempel. Ich deute das so, dass Gott durch die Zeichen vom Beben und vom Rauch einfach die Bedeutung von dem Ausruf von der Seraphim noch unterstreicht. Wo der Jesaja die Vision einigermaßen erfasst hat, wo er das gesehen hat, hat er bestürzt ausgerufen im Vers 5. Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebot, gesehen mit meinen Augen. Jesaja hat gemeint, er gehe ein, er müsse sterben. Die Heiligkeit von dieser göttlichen Gestalt hat ihn total erschüttert, hat ihn zu Boden gerührt, was er da gehört und gesehen hat. Neben dieser Heiligkeit von Gott ist sich der Jesaja so unwürdig, sündig, dreckig, verloren vorgekommen. Weh mir, ich vergehe, hat er ausgerufen. Der Jesaja hat realisiert, dass er als sündiger Mensch, der zu einem Volk von sündigen Menschen gehört, nichts, aber wirklich rein gar nichts kann zu tun haben mit dem heiligen Gott. Dabei, und das ist ja das Erstaunliche, ist der Jesaja zu dem Zeitpunkt, wo er die Vision gesehen hat, bereits als Prophet für Gott im Einsatz gewesen. Der Jesaja hat im Volk Israels gewisses Ansehen gehabt. Er war geschult, ehrlich, zuverlässig. Und wenn er etwas gesagt hat, dann hat man auf ihn gehört. Wieso hat Gott am Jesaja überhaupt so eine Vision zukommen lassen? Oder was hat das für Folgen gehabt für die Jesaja? Die Antwort hören wir aus den nächsten Vers 6 und 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm. Und er rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. In dem Moment, wo der Jesaja gemeint hat, sein Ende sei gekommen und tatsächlich seine Rettung, einer von diesen Seraphim kommt zu einem zu fliegen und er nimmt vom Altar eine glühende Kohle mit. Und mit dieser Kohle berührt er jetzt das Maul vom Jesaja und sagt zu einem nochmal 7b. Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Es scheint, wie wenn am Jesaja da seine Schuld und seine Sünde einfach so vergeben worden wären. Wie wenn für ihn auf dem Altar ein Opfer dargebracht worden wäre, wo das möglich gemacht hätte. Was der Jesaja da erfahren hat, das ist Gnade. Gnade von Gott, wo am Jesaja seinen sündigen, verlorenen und unwürdigen Zustand aufgehoben hat. Gott hat am Jesaja die Schuld und die Sünde vergeben. Und jetzt ist der Jesaja völlig rein und gerechtfertigt vor dem heiligen Gott gestanden. Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Jetzt hat der Jesaja die Stimme von Gott gehört. Und das hat er sogar ausgehalten, ohne dass er von neuem zusammengebrochen wäre. Eben, weil er schuldlos und sündlos vor ihm gestanden ist. Die göttliche Stimme hat ihm jetzt zwei Fragen gestellt. Wen kann ich aussenden? Wer will mein Bote sein? Und Jesaja hat genau gespürt, dass jetzt von ihm die richtige Antwort erwartet wird. Und er hat gesagt, da bin ich, send mich aus. Jesaja ist da in dem Moment endgültig zum Prophet von Gott berufen worden. Er ist sogar einer der ganz grossen Propheten im Alten Testament geworden. Und er hat das Amt als Sprachrohr von Gott mindestens 40 Jahre lang ausgeübt. Jetzt, ich selber, ich hatte nie so eine Vision gehabt, wie die Jesaja sie da bekommen hat. Und ich vermute jetzt einfach mal, die wenigsten von uns haben schon je so eine Vision gehabt. Ich glaube auch nicht, dass wir als Mensch Anrecht haben auf so eine Vision, wie sie die Jesaja da bekommen hat. So eine Vision ist ja nicht die Voraussetzung, dass wir an Gott glauben können. Wir haben die Bibel, wo alles drin steht, wo wir wissen müssen über Gott und über den Erlöser Jesus Christus. Und es ist der Heilige Geist, der uns hilft, das, was in der Bibel steht, richtig zu verstehen. Und das muss im Normalfall genügen. Aber ich finde es so wichtig, dass wir uns mit der Heiligkeit von Gott auseinandersetzen. Das Bild, das ich mir von der Grösse von Gott mache, das hat nämlich einen direkten Einfluss auf mein Glaubensleben. Die Bibel ist voll von Aussagen über Gott, die uns helfen zu begreifen, mit was für einem unfassbar grossen und heiligen Gott, dass wir es zu tun haben. Gott hat unsere Welt aus dem Nichts geschaffen. Allein durch das ausgesprochene Wort, durch einen ausgesprochenen Befehl. Psalm 33, Vers 9. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Das ist etwas, was unser Denken völlig übersteigt. Das geht nicht in unseren Kopf hier, dass so etwas überhaupt möglich ist. Weiter steht, Gott sei der Anfang und das Ende. Das heisst nichts anderes, als dass Gott nicht nur die Welt geschaffen hat, sondern er hat auch noch einen Plan gemacht mit dieser Welt. Und dieser Plan, den zieht er jetzt durch, genau so, wie er sich das zum Vorruschen ausdenken hat. Und niemand kann sich da querstellen und die Pläne von Gott verhindern. Und gerade die prophetischen Bücher unserer Bibel bestätigen, dass das Weltgeschehen nach Gottes Plan abläuft. Das kann man alles in der Bibel nachkontrollieren. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, gewisse Geschehnisse, wie wir jetzt gerade erleben, können einzuordnen, wo das man muss einordnen in dem ganzen Ablauf der prophetischen Schriften. Aber alles passiert nach Gottes Plan. Wie wir schon gesehen haben, füllt Gott unsere ganze Welt mit seiner Gegenwart aus. Und darum weiss er Bescheid über alles, was in unserer Welt läuft. Und das geht bis ins Detail. Es wird in der Bibel behauptet, er wisse ganz genau, wie viel Haar das jeder auf dem Kopf hat. Nach dem Psalm 150, Vers 2 sind auch die Macht und die Möglichkeiten von Gott unbeschränkt. Seine Macht hat keine Grenzen. Und im Lukas 1, Vers 37 steht, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das kennen wir aus der Bibel. Das haben wir vielleicht schon x-mal durchgelesen. Sind wir aber auch bereit, an den Gott zu glauben, wo uns die Bibel zeigt? Können wir tatsächlich glauben, dass da ein Gott ist, wo einfach alles möglich ist? Wo ihm nichts unmöglich ist? Wo einfach alles kann? Dass er allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und eben heilig ist. Je mehr ich von dieser Grösse und von dieser Heiligkeit von Gott entdecke, desto grösser wird auch meine Ehrfurcht vor dem Gott. Und je mehr traue ich ihm dann auch zu. Wenn ich Gott aber klein mache und einfach so als Freund und Kumpel auf Augenhöhe anschaue, dann nehme ich dem heiligen Gott die Ehre, die ihm zukommt, als heiliger Gott. Das Bild, das ich mir von dem heiligen Gott mache, beeinflusst ganz direkt mein Glaubensleben. Es hilft mir, Gott in seiner Grösse immer mehr zu fassen, wenn ich die Bibel, vor allem eben aus dem Alten Testament, durchlese und darauf achte, was über den Gott alles ausgesagt wird. Und das Bild, das wir uns von dem heiligen Gott machen, beeinflusst auch unsere Sündenerkenntnis. Je mehr uns aufgeht, wie heilig der Gott ist, desto deutlicher sehen wir, wie abscheulich das Zünd für den Gott muss sein. Der Jesaja hat so viel von dieser Heiligkeit von Gott mitbekommen, dass er gemeint hat, er als Mensch muss auf der Stelle sterben. Im Alten Testament können wir nachlesen, dass der heilige Gott einen furchtbaren Zorn hat auf alles, was mit Sünde zu tun hat. Sünde und Heiligkeit verträgen einander nicht. Gott duldet gar nichts in seiner Nähe, wo nicht ebenso heilig ist wie er selber. Jede Sünde führt zum ewigen Tod. So steht es im Römer 6, Vers 23, kurz und bündig. Der Sünde Sold ist der Tod. Also die logische Folge auf jede Sünde bringt den Tod mit sich, heisst das. Gott hat die Menschheit schon verschiedene Mal seinen Sohn auch zu spüren lassen. Denken wir nur an die Sintflut, wo die ganze Menschheit zu dem Zeitpunkt vernichtet worden ist, ausgelöscht. Nur gerade der Noah und seine Familie haben die Katastrophen überlebt. Oder denken wir an die Vernichtung von ganzen Völkern zur Zeit, wo Israels Land Kanaan eingenommen hat. Gute Völker, die haben abscheulich gesündigt und ihren Götzen Kind als Opfer verbrennt. Ich weiss, dass diese Seite von Gott nicht in das Bild passt, das wir uns machen von Gott, wenn wir an einen lieben Gott glauben. Sind wir bereit, Gott als der Allmächtige, Allgegenwärtige, Allwissende und Heilige Gott zu respektieren und an ihn zu glauben? Je grösser ich die Heiligkeit von Gott, sein einzigartiges Wesen und seine Majestät einschätze, desto kostbarer wird mir auch Gnade von Gott, wenn ich an Jesus Christus glaube. Die Gnade, das Riesengeschenk, dass es überhaupt Errettung gibt für uns Menschen, dass Gott nicht einfach das ganze Geschlecht der Menschen vernichtet hat, dass Gott mit Jesus einen Erlöser zu uns Menschen geschickt hat, einen Messias, der uns den Frieden bringt mit Gott, das können wir nicht genug hoch einschätzen. Und daran sehen wir, dass Gott zwar die Sünde vehement bekämpft, aber die Absichten von Gott mit uns Menschen sind gut. Er liebt uns Menschen mit einer unendlich grossen Liebe. Gott verabscheut zwar die Sünde, aber aus lauter Liebe hat er schon immer einen Rettungsplan für den einzelnen Menschen parat gehabt. Gott selber ist in der Person von Jesus Christus in Menschengestalt zu uns gekommen. Jesus hat die Kluft überwunden zwischen unserem sündigen menschlichen Wesen und dem heiligen Gott. Und das hat ihn etwas gekostet. Der Sohn von Gott hat Jesus getroffen, wo er beladen mit der Schuld und der Sünde der ganzen Menschheit am Kreuz gestorben ist. Und daran sehen wir, wie abscheulich die Sünde für Gott muss sein, dass so etwas überhaupt nötig geworden ist. Der Zorn, der uns Menschen hätte treffen sollen und uns auch vernichtet hätte, hat Jesus freiwillig auf sich genommen. Kein Mensch, auch wenn er gläubig ist, bringt es fertig, jetzt tadellos und hundertprozentig Gesetze, die Gott erlassen hat, einzuhalten. Das bringen wir nicht fertig als Mensch. Und darum hat Jesus für uns das Gesetz erfüllt und ist für unsere Sünde und unsere Schuld einen fürchterlichen Tod gestorben. Allein der Glaube, dass Jesus auch für unsere Sünde gestorben ist, langt, dass wir Menschen von jeder Schuld befreit werden können. Und dass wir den Frieden mit Gott dürfen haben. Das ist Grund genug, Gott jeden Tag Danke zu sagen dafür. Die Erkenntnis, was Sünde in den Augen von Gott bedeutet, verändert auch meinen persönlichen Umgang mit der Sünde total. Wenn ich weiss, wie abscheulich die Sünde, die kleinste Sünde, für den heiligen Gott sein muss, dann tue ich doch alles dafür, dass ich nicht vorsätzlich sündige. Dann ist mir das Antrieb genug, zu versuchen, möglichst, soweit das in meiner Fähigkeit liegt, möglichst so zu leben, dass ich Gott nicht traurig mache und ihn nicht enttäusche. Auf keinen Fall kann ich doch dann ausprobieren, wie viel Sünde es doch noch mal leiden, so dass Gott immer noch zu mir steht. Gott lässt nicht mit sich spassen, wenn es um Sünde geht. Wenn ich immer mehr erfasse, wie heilig der Gott ist, dann kann das Furcht auslösen. Gottes Furcht. Seine Heiligkeit ist ja irgendwie eben doch ein bisschen unheimlich, oder nicht? Auf der anderen Seite fasziniert mich so ein Gott, wo man nicht hoch genug einschätzen kann. Da fühle ich mich von ihm angezogen. Da möchte ich einfach mehr von ihm wissen. Das treibt mich dazu, im Neuen und im Alten Testament
nach allem zu forschen, wo mir hilft zu verstehen, mit was für einem grossmächtigen Gott das ich zu tun habe. Und dann sehe ich mich danach, ihm näher zu kommen. Dann ist es mir ein Anliegen, möglichst ihm nachzueifern. Eigentlich wäre ich dann am liebsten so heilig, wie er ist. Aber ich weiss, das ist für uns als Menschen ein völlig überrissenes Ziel. Solange wir Menschen sind, werden wir nie so heilig können sein, wie Gott selber ist. Aber es wird uns immer mehr zu einem Bedürfnis, je mehr, dass wir über den heiligen Gott wissen. Die Jesaja ist nach seiner Vision garantiert nicht mehr der gleiche Mensch gewesen wie vorher. Er ist durch die Vision in eine viel tiefere Beziehung zu Gott eingekommen. Und der, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann werden auch wir verändert. Und der Veränderungsprozess im Mensch hat Gott schon im Alten Testament vorausgesagt und sogar versprochen. Ich lese aus dem Hesekiel 36, Vers 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Die Veränderung, die kommt von Gott. Und darum ist es das Normale, dass jeder Mensch, der zum Glauben an Jesus kommt, sich positiv verändert. Wir müssen nicht mehr, nur mehr unser Einverständnis dazu geben, dass wir an uns arbeiten lassen und uns verändern lassen. Und diese Veränderung wird sogar zum Merkmal von einem Gläubigen. So, dass die Beziehung zu Jesus immer tiefer wird, dass er immer mehr von Gott begreift und dass es ihm ein Anliegen wird, möglichst so können zu leben, um Gott eine Freude zu machen. Die ganze Veränderung nennt die Bibel Heiligung. Und der Heiligungsprozess, der dauert dann ein ganzes Leben lang an. Was für mich aber da dabei sehr, sehr, sehr befreiend ist, wenn wir gläubig sind, müssen wir uns nicht selber das Bein ausreißen, dass wir im Glauben wachsen können. Es ist Gott, der an seinen Kindern schafft. Durch die Bekehrung zu Jesus haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und er hilft uns, dass wir stärker werden im Glauben, dass uns auch ein Anliegen ist, im Glauben zu wachsen. Und gleichzeitig ist auch die Liebe von Gott in unser Herz ausgegossen, so wie es im Römer 5, Vers 5 steht. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist die Liebe, die von Gott kommt, die es möglich macht, dass wir Gott und sogar unsere Mitmenschen immer mehr von ganzem Herzen und mit allem, was wir sind und haben, immer mehr können lieben haben. Wir haben ein neues Herz bekommen. So steht es da in der Bibel. Statt dem Herz aus Stein hat uns Gott das Herz aus Fleisch gegeben. Das heisst, das ist das Herz, das lebt. Und Gott gibt uns ganz einen neuen Sinn und einen Willen, dass wir unser ganzes Leben wollen, ganz neu auf Gott ausrichten. Das Ziel dieser Heiligung haben wir dann erreicht, wenn wir dann einmal im Himmel angekommen sind. Philipper 3, Vers 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Dann ist unser menschlicher, sündiger Leib verwandelt in einen himmlischen, heiligen Leib, wo sich mit dem heiligen Gott vertreibt. Und dann sehen wir endgültig, mit was für einem allmächtigen, allgegenwärtigen und allwissenden Gott, das wir zu tun haben. Und dann erfassen wir die Heiligkeit von dem Gott in seiner vollen Größe. Und das ist etwas, wo wir uns darauf freuen dürfen. Amen. Ich tue noch beten. Himmlischer, allmächtiger und heiliger Gott, wir sehen nur ein bisschen an dich hin. Aber erfassen, voll erfassen können wir dich nicht. Aber du hast uns deinen Sohn geschickt. Und wenn wir ihn kennen, dann kennen wir dich so gut, wie wir dich kennen müssen, dass wir können wissen, dass du ein lebendiger Gott bist. Ein allmächtiger, allgegenwärtiger, allwissender Gott. Ein heiliger Gott. Und Herr, auf der einen Seite haben wir zu Recht Ehrfurcht vor dir. Auf der anderen Seite wissen wir, dass du ein Gott von der Liebe bist. Und das hast du bewiesen, indem du deinen Sohn zu uns geschickt hast. Und die Kluft zugetan hast durch sein Opfer, das er gebracht hat. Wir haben Zugang zu dir. Wir haben Frieden mit dir. Wir dürfen deine Kinder sein und unseren Sohn nennen. Herr, das ist so ein Riesengeschenk. Und ich bitte dich einfach, hilf uns, dass wir uns voll bewusst sind, was mit uns gegangen ist, was du für uns tun hast. Und Herr, hilf uns, dass uns das verändert. Und dass wir unser ganzes Leben auf dich ausrichten können. Dass du durch uns kannst wirken kannst. Dass wir ganz in deiner Hand sind. Und dass du unserem Vater darfst sein. Herr, wir wollen für dich ein Licht sein, so wie wir das können überhaupt sein. Aber du bewirkst es, dass wir für dich ein Zeugnis sein können, auch für andere Menschen. Danke, dass du uns beistehst, dass du uns nicht heilen lässt, sondern dass du mit uns unterwegs bist. Das heisst, dass wir mit dir rechnen dürfen und dass du uns gross beschenken willst. Amen.